Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fußballgott. Joshua Ahrens und ich, Peter Noss, wir wollen über das Thema Fußball und Religion miteinander ins Gespräch kommen.
Heute sind wir hier beim FSV. Das ist für uns beide gar nicht weit entfernt. Du wohnst in Seckbach, ich wohne in Bornheim. Ich bin jetzt mit dem Rad ein bisschen nass geworden bei dem Wetter. Du bist gefahren worden sogar, hattest einen Chauffeur dabei. Du hast gesagt, du warst hier noch nie. Wie kann das sein?
Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich normalerweise tatsächlich, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, mit dem FSV einfach nichts zu tun habe. Und natürlich auch klar, wenn die Spiele parallel sind, so ungefähr sind sie es ja, dann bin ich natürlich im Waldstadion und nicht hier. Aber ich war trotzdem jetzt beeindruckt schon mal. Ich finde es schön hier, das Stadion. Gefällt mir. Und vor allem habe ich jetzt auch zum ersten Mal ein bisschen was gehört über die Geschichte des Stadions, was mir gar nicht so bewusst war. Ja, wir sitzen hier mit Peter Hering vom Fanprojekt. Vielleicht kannst du ja zu dir ein bisschen was sagen und dann eben auch zur Geschichte vom Stadion und vom Verein.
Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei uns im FSV-Stadion. Ich bin eigentlich kein Frankfurter, also Seckbach und Bornheim kannte ich erst so seit 25 Jahren, seit ich nach Frankfurt gezogen bin. Und war vorher auch nicht so der große Fußballfan eigentlich. Ne? Als Mainzer, da könnte man ja denken, irgendwie zu 05, aber es hat mich nicht so gecatcht da. Und ich bin erst hier beim richtigen FSV Frankfurt irgendwie, hat mich das Fußballfieber dann gepackt. Ich hatte meine Freunde auch mit zur Eintracht genommen, mit zum FSV genommen. Und hier war nochmal dieses direkt nah dran sein am Spielfeld, dieses nochmal familiärere, was aber auch bei der Eintracht ist, aber was mich hier irgendwie noch mehr überzeugt hat. Und so kam ich hier zum FSV und habe damals noch in der Wirtschaft gearbeitet und bin dann jetzt seit 10 Jahren Leiter des Fanprojekts. Und wir machen klassische Jugendsozialarbeit, Gewaltprävention, Erinnerungsarbeit. Mhm. Und sind dann auch sehr eng mit dem Verein dann verbunden.
Es gibt ja eine besondere Geschichte von dem Stadion hier. Das hat was auch mit der jüdischen Geschichte Frankfurts zu tun. Da kannst du ja auch einiges zu erzählen.
Ja, dass wir heute hier sitzen können im FSV-Stadion, im Stadion am Bornheimer Hang, das kennt ja jeder, haben wir eigentlich den beiden jüdischen FSV-Präsidenten Dr. David Rothschild und Alfred J. Meyers zu verdanken. In den 20ern, wo der FSV genauso groß war und Fußball erfolgreich war wie die Eintracht, hat Dr. David Rothschild angefangen, die Pläne zu entwickeln und sein Amtsnachfolger Alfred J. Meyers hat dann den Bau vollendet aus eigener Kraft, ohne städtische Zuschüsse und Mittel. Und 1932 wurde dann hier das Stadion am Bornheimer Hang als größtes Stadion Süddeutschland mit Fassungsvermögen von 25.000 Personen dann eröffnet von Meyers. Leider musste dann halt auch 1933 dann die dunkle Geschichte hat dann zugeschlagen und beide mussten in die Emigration, sind aber auch nach dem Krieg noch freundschaftlich dem FSV verbunden gewesen. Und aber jetzt erst kommt diese Erinnerungskultur wieder raus und wir versuchen auch als Fanprojekt diese Erinnerungsarbeit zu leisten, dass an diese beiden bedeutenden jüdischen Präsidenten des FSV erinnert wird durch Plätze, durch Choreos, durch Namensgebungen von der Zuwegung hier. Und um auch an die Wichtigkeit von jüdischer Kultur, jüdischem Engagement, auch im Sport in Frankfurt, weiter zu erinnern.
Ja, mein Sohn und meine Tochter, die gehen hier auf die Kirchnerschule und der Lehrer der beiden, der hat es jetzt geschafft, einen guten Kontakt hier zum FSV herzustellen. Und die werden am Sonntag auch bei dem Spiel vom FSV gegen Eintracht Trier dabei sein. Das ist eingebettet in so einen Familientag. Da habt ihr auch nochmal eine besondere Idee. Vielleicht kannst du das nochmal gerade erzählen.
Ja, am Familientag, also außer Hüpfburgen und Kinderschminken, haben wir uns überlegt, wollen wir ein großes Graffiti-Projekt machen. Wir werden so eine 12x7 große Meter große Werbebanner gemeinsam mit einem ukrainischen Graffiti-Künstler bemalen, gemeinsam mit Jugendlichen von Maccabi auch, die eingeladen sind, um eben an diese beiden Präsidenten zu erinnern und an die jüdische Geschichte des FSV. Und dieses riesengroße Banner wird dann bis zum Ende der Saison auf der Gegentribüne hier im Stadion bei allen Heimspielen ausgestellt werden. Wir sind alle herzlich eingeladen, dazu zu kommen.
Ja, mit den Familien gibt es ja sogar jetzt noch Kontakt. Also bei dem 125-Jahr-Jubiläum waren ja auch Familienmitglieder hier. Und eines der Familienmitglieder ist auch regelmäßig hier, hast du gesagt. Vielleicht kannst du ja mal dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, der David Rothschild wohnt eigentlich in Toronto in Kanada und ist aber öfter hier. Er war jetzt schon die letzten 3 Jahre immer ein Jahr lang hier gewesen, auch jetzt gerade vor 4 Wochen bei der Verlegung von dem Stolperstein für seinen Großvater, war er gemeinsam mit seinem Bruder hier gewesen. Und wir stehen so in lockerem Kontakt miteinander, tauschen uns aus und immer wenn besondere Events anstehen, kommt er dann rübergeflogen aus Kanada und ist so ein bisschen unser Glücksmaskottchen hier beim FSV. Eigentlich haben wir, glaube ich, alle Spiele, wenn er da war, zu Besuch gewonnen.
Ja, den würde ich natürlich als Fan auf jeden Fall behalten, das ist ja klar. Vielleicht kann man ja an der Stelle noch mal ein bisschen was sagen zum Fußballerischen vom FSV. Also, wo steht die Mannschaft gerade? Wie erfolgreich sind sie? Gibt es auch ein Frauenteam?
Fußballerisch sind wir so auf der Achterbahn, so ein bisschen. Aktuell sind wir in der Regionalliga Südwest, also vierte Liga. Damals noch, als ich dazugekommen bin zum FSV, waren wir noch in der zweiten Liga gewesen, haben uns auch lange gehalten, über 11 Jahre. Dann ging es aber dann runter und jetzt spielen wir halt in der dritten Liga, in der vierten Liga. Stehen aber ganz gut. Jetzt am 6. Spieltag sind wir auf Tabellenplatz 3. Verhalten optimistisch, dass wir irgendwie einstellig abschneiden werden gegen Saisonende. Aber an Aufstieg wollen wir erstmal gar nicht denken. Frauenfußball ist beim FSV aktuell leider weniger. Viele berühmte Frauenfußballerinnen, Birgit Prinz zum Beispiel, hat hier beim FSV angefangen, sind dann aber durch vereinsinterne Umstrukturierungen dann zum FFC und dann nun entsprechend dann ist der Frauenfußball in den Händen der Eintracht gelandet.
Ja, die Eintracht-Frauen sind ja jetzt zum Start der Bundesliga wirklich sehr erfolgreich, haben 5-0 gewonnen und stehen jetzt auf dem ersten Tabellenplatz. Die sind auch international ja durchaus erfolgreich. Und bei den Männern, klar, da müssen wir kurz drüber reden, weil du bist Eintracht-Fan. Über meine Gladbacher reden wir heute mal nicht. Ja, die Eintracht steht ja auch nicht schlecht. Also vielleicht kannst du dazu noch mal 2-3 Sätze sagen.
Ja, also man muss sagen, tatsächlich ein perfektes Saisonende, letzte Saison und jetzt auch der perfekte Saisonauftakt wieder. Das heißt, mit allen Pflichtspielsiegen, die man eben haben kann in der kurzen Zeit. Das heißt also der DFB-Pokal, da hätten wir auch denken können, vielleicht tun sie sich ja schwerer wie die Gladbacher oder so. Also da gibt es ja auch andere Profimannschaften, die sich da schwerer getan haben mit unterklassigen Teams. Aber da sind sie ja auch sehr souverän durch. Und dann die ersten beiden Spieltage ganz souverän zu Hause gegen Werder. Vielleicht war das noch eher realistisch oder erwartbar. Aber der zweite Spieltag gegen auch einen Auftaktsieger, immerhin gegen Leverkusen, Hoffenheim, auswärts, kann unangenehm sein. Ich war beim vorletzten Spiel mit dabei in Hoffenheim, als wir nur 2-2 gespielt haben. Also das sieht man, Hoffenheim kann man ja nie unterschätzen. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und sowohl die Männer als die Frauen stehen natürlich perfekt da. Und ich bin auch sicher, dass Gladbach irgendwann mal ein Tor schießen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter bei der Eintracht? Die Champions League kommt jetzt. Da haben sie natürlich ein ganz hartes Los gezogen. Das wird schwierig. Aber jetzt schauen wir mal. Es sind halt auch Traummannschaften da. Es sind ja quasi alle Meistermannschaften quer durch die großen Ligen mit dabei. Und ich denke, dass es schon Spaß machen wird. Ich muss mal schauen, wie ich überhaupt dabei sein werde, weil die Karten zu kriegen ist enorm schwierig jetzt momentan, selbst mit besten Connections. Also mindestens mal in Liverpool werde ich, also gegen Liverpool, nicht in Liverpool, ist ja in Frankfurt, mit dabei sein. Und dann muss man mal schauen, die Auswärtsspiele, die liegen leider bei mir so ein bisschen blöd. Sonst hätte ich schon mal Lust, auch mit nach Madrid oder sonst wohin zu fliegen. Aber mal gucken, wie sich es entwickelt. Jetzt muss ich dich mal fragen, Peter, so als Außenstehender, verfolgst du die Eintracht überhaupt und wie geht es dir da so? Fieberst du dann auch letztendlich mit, gönnst du es denen oder wie ist denn da überhaupt das Verhältnis?
Also ich glaube, wenn man in Frankfurt lebt und wohnt, kommt man nicht drum herum, irgendwie das mitzubekommen bei der Eintracht. Und als eingefleischter FSV-Fan verfolgt man es auf jeden Fall mit. Man freut sich schon so ein bisschen, dass eine Mannschaft aus der Stadt, in der man lebt, die man auch liebt, so erfolgreich ist und international, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, läuft es ja im Moment ziemlich gut. Das verfolgt man schon wohlwollend und sagt so, ja, ist schon klasse. Aber so dieses Fieber, was nur ein eingefleischter Eintracht-Fans haben, das kommt bei mir nicht auf. Es ist Respekt, es ist Anerkennung und ich freue mich dafür als Frankfurter. Aber ich fieber jetzt, glaube ich, nicht so mit, wie ihr beide das tut.
Also wir können uns sicherlich einigen, solange es gegen Offenbach ist, dann sind wir immer zusammen. Also da glaube ich, da passt dann kein Platz zwischen der FSV und der Eintracht. Ja, ich weiß nicht, willst du noch was zu Gladbach sagen? Nee, hast gesagt, heute lieber nicht.
Nee, aber ich kann aber noch ein bisschen was zu Eintracht sagen, weil es gibt jetzt noch mal eine besondere Verbindung, weil die Eintracht ist ja eines der wenigen Stadien, die auch eine kleine Kapelle haben. Und ich bin jetzt in dem Team, was jetzt die Stadionseelsorge betreut. Das heißt also, das bedeutet, man kann Familienfeiern da machen, Taufen, Trauungen, Hochzeiten oder Erinnerungsfeiern kann man machen. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch schon mit dem Matthias Thoma drüber gesprochen. Da ist immer eine enge Verbindung. Man kann dann auch eine Stadionführung buchen. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Wir sind jetzt im Gespräch mit den Nachfolgern, Nachfahren von dem Künstler, der die Kapelle gestaltet hat, wo ich eine Idee habe, dass man das nochmal, weil da nur weiße Wände sind, so ein bisschen wie hier auch, aber weiße Wände kann man ja nochmal gut gestalten und eventuell kann man über diesen Künstler Pokorny nochmal da einen neuen Akzent setzen. Da freue ich mich schon drauf. Und das andere, da können wir vielleicht gleich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt zeigen von dem, was Charlie Körbel da gesagt hat. Der Willy Brandt Platz ist ja jetzt neu gestaltet worden. Da ist ja ein Bereich, der ist jetzt nur Eintracht in Eintrachtfarben und da sind vor allen Dingen die Legenden zu sehen, die auch bei dem Eröffnungsevent dabei waren. Bum Kuncha war plötzlich da. Keiner hatte mit ihm gerechnet, dann stand er da.
Ja, ich bin auch wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass gerade Philipp gesagt hat, dass mein Freund Bum Kuncha gekommen ist. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Das ist so eine Legende, wo Eintracht Geschichte geschrieben haben. Es gab kaum einen Spieler wie der Char, wo Eintracht so gelebt hat, wo auch so geliebt hat. Deswegen ist er auch hier.
Charlie Körbel hat sich in Ast gefreut, dass der da war, weil die offensichtlich einen guten Draht zueinander haben. Und da durfte ich auch dabei sein.
Also vielleicht zur Stadionkapelle. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn da eigentlich nur weiß ist, wenn es relativ neutral ist. Mhm. Weil da wäre die Vision, dass man es ja vielleicht mal als multireligiösen Multifunktionsraum nutzen könnte. Und vielleicht könnte es ja dann genauso eine Stadionsynagoge sein, wie es jetzt eine Stadionkapelle ist in dem Sinne. Also ich glaube, heutzutage und auch fürs Profil von der Eintracht, glaube ich, passt es und muss es ja eigentlich passen, dass das eben auch ökumenisch gefasst ist. Also ökumenisch nicht nur eben im christlichen Sinne, sondern eben übers Christliche auch hinaus. Sicherlich eben mit dem Judentum, aber auch dem Islam und vielleicht auch anderen Religionen. Also ich hoffe, dass da noch mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Ich weiß, dass du da in die Richtung ja auch schon was machst und lobbyierst. Jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ansonsten muss ich halt dann der Stadionrabbiner hier vom FSV werden, ne? Vom Bornheimer Hang, wenn es wenn es nicht anders geht. Vielleicht bringt es ja dann Glück. Zumal ich sagen muss, ich habe einmal in Bern bei der Champions League Qualifikation von den Young Boys Bern gegen Maccabi Haifa war ich mit dem Team, die vorher bei uns in der Synagoge waren, habe ich für die quasi nochmal ein spezielles Gebet gesprochen und war mit denen im Stadion und sie haben verloren. Also vielleicht bin ich nicht der Glücksbringer, das muss man dann sehen.
Ja, kürzlich war ja auch eine Veranstaltung oben in der Kirchengemeinde in Bornheim, da haben wir beide auf dem Podium gesessen. Da wurde übrigens ja auch nochmal die Verbindung zwischen deutscher und israelischer Fankultur sichtbar. Denn da war ein Journalist da, der ein bisschen erzählt hat über die Fankultur dort. Insbesondere über das Thema, wie geht man eigentlich mit Tod und Trauer um? Also das ist hier auch ein wichtiges Thema. Und das hat durchaus ja was mit dem Stadion, der Stadionatmosphäre, mit der Fankultur zu tun. Weil man gedenkt, bei der Eintracht, aber beim FSV auch, verstorbener Fans, Das wird auch zum Ausdruck gebracht. Das ist ja auch bei Spielen so. Schweigeminuten sind normal inzwischen. Und das finde ich ein tolles Thema oder eine tolle Basis, auf der eben auch Fanarbeit funktioniert.
Ja, ist ein vielleicht kein, ist ein trauriges Thema, aber ein wichtiges Thema. Also auch wir hatten hier beim FSV Frankfurt auch schon tragische Todesfälle innerhalb der jungen Fanszene gehabt, wo auch aus den Reihen der aktiven Fanszene tragisch junge Menschen verstorben sind. Und da begleiten wir auch als Sozialarbeitende die Trauerarbeit und versuchen durch Gespräche, durch Zuhören Angebote zu machen. Und also es ist eigentlich jedes Jahr gibt es auch einen Tag, wo auch die aktive Fanszene den verstorbenen Mitgliedern gedenkt, ganz speziell mit einer Choreo nochmal. Und das ist ein ganz wichtiges Element im Fußball. Fußball hat ja auch gewisse religiöse Züge, aber auch das Erinnern an die Historie, an die Erfolge, an die Menschen, die wichtig waren, nicht nur auf dem Platz, auf dem Spielfeld, die Tore gemacht haben, sondern auch die sich engagiert haben in der Gemeinschaft der Fans. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und ich glaube, da ist es soziale Arbeit und Religion jetzt christlich oder jüdisch oder muslimisch, spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle beim Fußball.
Mein 125 Jahre FSV ist eine lange Geschichte, hat auch ein bisschen was natürlich zu tun, wie sich das alles entwickelt hat. Also vor 125 Jahren war Fußball schon noch mal ein bisschen anders. Ich war jetzt in England, in Cambridge auf dem Feld, du hast ja sogar in Cambridge studiert, wo die Fußballregeln mal sozusagen nicht erfunden wurden, aber mal festgehalten wurden. Und das war so die erste Grundlage dafür, wie man Fußball gespielt hat. Heutzutage kann man über Regelwerk durchaus streiten. Ich habe gerade heute noch gelesen über das Fußballspiel der israelischen Nationalmannschaft gegen Italien. Da hat es eine ganz kuriose Entscheidung gegeben, ganz am Anfang, weil Donnarumma, der Torwart, hat eigentlich den Ball ins eigene Tor gefaustet und dann haben die gesagt, nee, gilt nicht. Also ganz merkwürdig und sogar die VAR-Leute, zwei Deutsche in dem Fall, haben irgendwie das nicht korrigiert. Also manchmal ist es kurios, man versucht irgendwie alle möglichen Regeln zu formulieren und zu finden und manchmal klappt es nicht. Ist irgendwie auch Fußball, oder?
Ja, wir haben ja schon einige Male über den VAR gesprochen. Ich glaube, das ist weiterhin ein kontroverses Thema. Und wie die Fehlentscheidung zustande kommen konnte, keine Ahnung. Also es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Also spätestens der VAR muss ja eingreifen und muss ja dann erklären, was passiert ist, weil das war ja für eigentlich alle offensichtlich. Also das war sicherlich eines der krassesten Fehlentscheidungen auch in Bezug oder mit dem VAR. Aber wie gesagt, leider ja auch nicht die einzige. Also das heißt, der VAR wäre ja gut, wenn er das macht, was er eigentlich machen sollte, ja, nur in kritischen Situationen einschreiten und dann eben das korrigieren, was vielleicht falsch gelaufen ist. Aber manchmal schreitet er ein, da muss es gar nicht sein und oft dann aber doch nicht oder dann, also es ist kurios. Ja. Trotzdem vielleicht ein super Spiel, also ein absolutes Hammerspiel, 9 Tore, ständig ein Hin und Her, alles Traumtore eigentlich fast. Ja. Also ich glaube, da kann man doch noch hoffen, wenigstens für die für die israelische Nationalmannschaft sind, dass vielleicht noch mehr kommt. Und die U21, da hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, die ist ja sehr gut von Israel. Also da gibt es da durchaus die Hoffnung, dass mal irgendwann seit langer Zeit, ich glaube seit den 70ern oder so, vielleicht sich Israel mal wieder qualifiziert für irgendein Turnier und mitspielt. Also ich würd mich natürlich sehr freuen.
Da haben wir, glaube ich, einen leichten Vorteil in der Regionalliga Südwest. Da haben keine VAR, also da gibt es dann andere Aufreger, aber Videobeweise, da müssen wir zum Glück bei uns jetzt hier nicht streiten. Da ist eher, glaube ich, die Stadionbratwurst oder die Brötchen, wie es dann geht.
Oder der Schiri.
Oder der Schiri dann,
ja. Vielleicht nochmal zum Thema WM-Qualifikation. Die Deutschen haben ja den Mund ziemlich voll genommen und haben gesagt, oh, wir wollen Weltmeister werden. Ne? Und dann das erste Spiel gegen die Slowakei, das ist wirklich nicht gut gewesen. Und auch gegen Irland haben sie sich, Nordirland haben sich manchmal ein bisschen schwer getan. Was sagen wir eigentlich dazu? Also ich war wirklich krass entsetzt bei dem ersten Spiel, muss ich sagen. Und habe Nagelsmann nicht um seinen Posten beneidet. Schweinsteiger hat ja hinterher auch noch kommentiert und ziemlich kritisch, aber ich finde, ziemlich auf den Punkt gesagt, wo die Probleme liegen, nämlich in der Motivation.
Ja, irgendwas scheint ja nicht zu stimmen in der Mannschaft. Also das merkt man An wem es liegt oder an was es liegt, ist tatsächlich die gute Frage, weil ich hatte das Gefühl vorher, es war eigentlich, die Stimmung war gut, es war in Ordnung und Nagelsmann macht das. Es ist ein bisschen, ja, das sind mehr Fragezeichen, glaube ich, als Antworten. Namdi Collins hat es natürlich gerade schlecht erwischt von der Eintracht. Ich meine natürlich, was für eine Karriere, ja, dass er da so durchgestartet ist und gleich bei einem Pflichtspiel nicht auf die Bank, sondern direkt von Anfang an mit dabei, ja, wurde dann so ein bisschen der Sündenbock, sicherlich zu Unrecht, weil sie haben alle schlecht gespielt. Also da muss man auch sagen, die Mannschaft hat das auch klar gesagt, also auch die Mannschaftskollegen haben das ja so gesehen. Aber ja, die Abwehr war insgesamt völlig ungeordnet. Also das war ja komplett die ganze, also man muss ja sagen, die ganze Mannschaft. Vorne haben sie auch nichts gemacht und hatten da keinen Zugriff. Also ich weiß auch nicht, das war halt ein schlechter Tag. Und manchmal ja, hat man halt Scheiße am Schuh, wie man halt auf Deutsch sagt. Ja.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir heute hier beim FSV sein konnten, sein können. Josh, du musst jetzt los, du hast einen wichtigen anderen Termin. Franziska Blendin wird gleich noch kommen und wir wollen noch ein bisschen weiterreden über das Thema Frauenfußball zum einen und zum anderen über das Thema Geschichte des FSV, weil da hat sie sehr intensiv dran mitgearbeitet, dass es da eine Ausstellung geben konnte. Ja, jetzt ist Franziska Blendin bei uns dazugekommen. Josh ist ja schon weg, der musste zu einem wichtigen Termin, aber schön, dass das geklappt hat, zu kommen. Wir haben jetzt schon über eines gesprochen. Du hast gerade gesagt, du wärst das erste Mal hier oben in der Loge, ja, weil sonst stehst du ja unten bei den Fans oder bei den Ultras?
Nein. Ich bin im O-Block, also wenn man so die Aufteilung da hinten im Hintergrund sieht, das ist der Block 385, da stehen unsere Ultras und dann so hinterm Tor steht so gemischtes Publikum, würde ich mal sagen. Und dann gibt es rechts, davon gibt es den O-Block. Das ist, glaube ich, nochmal so eine eigene Mischung an Menschen. Aber da steht zum Beispiel, stehen da vereinzelte Fanclubs wie die komischen Vögel oder die Johanna Tesch-Gruppe. Aber ich gehöre tatsächlich zu keinem Fanclub und das sind eher Leute, die so situationsbezogen das Spiel supporten und aber nicht wie die Ultras zum Beispiel längere Gesänge haben oder so. Und ich bin Teil des O-Blocks seit ein paar Jahren.
Okay. Peter hat uns jetzt ja einiges über von der Fanarbeit vom FSV erzählt. Was ist denn sozusagen deine Position oder deine Arbeit, die du hier machst beim FSV?
Also genau, ich bin seit letztem Jahr Juni, bin ich Vorsitzende der Fan- und Förderabteilung, weil das Fanprojekt ist ja im Prinzip städtisch, korrigiere mich, wenn ich das falsch ist, also es ist ein städtisches Projekt, unter anderem mit so Themen wie Gewaltprävention.
Und auch vom DFB.
Okay, und auch vom DFB. Und die Fan- und Förderabteilung ist eine Abteilung, die ist 2017 oder 2018 gegründet worden, mit der Intention, unorganisierte Fans bzw. Fans generell einen Raum zu geben und eine Stimme zu geben, auch im Verein. Deswegen gibt es zum Beispiel die Vertretung auch im Verwaltungsrat. Und halt, um sich organisieren zu können, unterstützen zu können. Und das heißt, wir machen sowas wie, wir organisieren Auswärtsfahrten, wir organisieren Aktionen, wie dass wir auch mal Flyer in Kneipen verteilen oder jetzt so wie dem letzten haben wir Bierdeckel verteilt. Also so ein bisschen auch Öffentlichkeits- und Außenwirkungsarbeit seitens FSV-Fans. Und dann haben wir jetzt halt eben auch die Geschichtsgruppe, die Ausstellung gemacht hat. Oder wir sind jetzt auch beim Familientag, wo das Fanprojekt auch ist, machen wir zum Beispiel auch einen Stand. Und dann gibt es da halt ein FSV-Puzzle und ein FSV-Memory zum Beispiel für die Kinder. Also so alles rund um Fans wollen Dinge organisieren, wollen sich engagieren. Dann ist so die Fan- und Förderabteilung so der Raum, wo sie dann hoffentlich von uns die Unterstützung bekommen und den Support, das auch tun zu können.
Genau. Was ist denn dein Weg zum FSV gewesen? Also Peter hat erzählt, er kommt eigentlich aus Mainz und vor 25 Jahren ist er dann hierher gekommen und hat sofort irgendwie einen Bezug gefunden, vor allen Dingen durch Kontakte, die sich entwickelt haben. Wie war das bei dir?
Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin deswegen mit der Eintracht aufgewachsen. Ja. Das war aber nicht unbedingt der glücklichste Platz als Fußballfans für mich, Fan für mich. Und dann bin ich irgendwann unter anderem mehr zum Amateursport gegangen, mit unter anderem TuS Maccabi. Und dann habe ich in der Pflege gearbeitet. Und da habe ich dann einen Kollegen gehabt und der hat gesagt, hier, du magst eher bodenständigen Fußball, mit so ein bisschen mehr Bezug zur Realität. Mhm. Aber findest das schon ganz gut, wenn du ein bisschen besseren Fußball siehst. Mhm. Weißt du, was die perfekte Mischung ist? Das ist der FSV. Mhm. Und da waren wir halt damals in der zweiten Liga. Das war irgendwie, ich glaube, 2010, 2011. Mhm. Und dann hat er mich mitgenommen. Und tatsächlich an dem gleichen Platz, wo ich damals mich hingestellt habe, stehe ich immer noch. Mhm. Und da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann erstmal noch eine Weile parallel zwischen Eintracht und FSV und damals dann auch FFC gegangen bin und eben auch das mal, also bin tendenziell ein bisschen fußballsüchtig. Mhm. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, ab 2016, 2017, dass ich tatsächlich wirklich nur noch zum FSV Frankfurt gegangen bin. Zum FFC gehe ich immer noch ab und zu mal. Aber dass ich halt gesagt habe, so nee, auf den Rest habe ich eigentlich keine Lust mehr. Mhm. Also das heißt, ich gehe zu Amateursport, Frauenfußball und halt aber primär FSV Frankfurt.
Mhm. Spielst du auch selbst?
Ich habe 2 Jahre sehr erfolglos in der Mädchenfußball-AG in Gelnhausen gespielt und ich bin komplett talentbefreit, also eher nein. Ich sollte es auch lassen. Genau, aber ich gucke einfach sehr, sehr, sehr gerne Fußball. Ich mag Fußballplätze. Genau.
Und Frauenfußball ist beim FSV ja jetzt nicht so ganz groß geschrieben, aber ist für dich auch ein wichtiges Thema, oder?
Ja, sehr. Also Punkt 1, ich gehe halt schon länger zum FFC, aber ich habe irgendwann angefangen, die FSV Frankfurt Fußballfibel zu schreiben, was ein Buch ist mit so mit Fans erzählen aus Perspektiven, also es ist eine Buchreihe, wo versucht worden ist, Fanperspektiven einzufangen. Und da habe ich mich dann halt mehr mit dem Frauenfußball auseinandergesetzt und habe im Prinzip für die 30 Seiten Frauenfußball, die ich da geschrieben habe, den gleichen Rechercheaufwand gehabt für die Rest anderen 120 Seiten bei Männerfußball. Das hat in mir schon viel ausgelöst. Und seitdem engagiere ich mich halt zusätzlich noch im Bereich des Fußballs der Frauen. Und dann haben wir halt auch noch rausgefunden, dass der DFB 20 Jahre lang das falsche erste Bundesliga-Tor erzählt hat, weil damals hieß es, es wäre Iris Taken von SV Wilhelmshaven gewesen. Und wir konnten dann aber belegen, dass es Katja Bornstein hier im Stadion war. Und als FSV Frankfurt-Fan hat mich das natürlich sehr gefreut, dass bei uns das erste Bundesliga-Tor der Geschichte der Frauenfußball-Bundesliga gefallen ist. Und das ist sowas, was ich sehr gerne erzähle, weil ich das natürlich schön finde, dass wir als FSV so viel spannende Geschichte haben, auch wenn wir selbst keine Frauenfußballabteilung mehr haben. Aber man muss dazu sagen, wir haben in der Fußballschule mittlerweile Kurse für Mädchen wieder. Und wir haben tatsächlich aus dem, ich glaube, alten NLZ die Jenny Hipp, die war auch mal beim FSV Frankfurt, das ist sehr lange her, aber die spielt jetzt bei Union gerade Bundesliga. Das heißt, es gibt sogar eine Bundesligaspielerin mit FSV Frankfurt-Vergangenheit. Allerdings weiß ich nicht mehr genau, wie das, wo sie jetzt genau gespielt hat.
Aber das heißt, du verfolgst durchaus auch die Frauenfußball-Bundesliga und was da so abgeht. Hat ja jetzt gerade auch die Saison wieder begonnen. Die Eintracht-Frauen gleich vorneweg jetzt. Freut dich das?
Ich bin ehrlicherweise bei den, ich bin nicht emotional bei den Eintracht-Frauen. Ja, es geht also, geht weil nicht. Das ist einfach, als FSV Frankfurt-Fans geht nicht. Also das ist, dafür war die Rivalität zwischen FFC und FSV, kenne ich halt auch so ein bisschen. Ich habe ja ganz viele Interviews mit so ehemaligen Trainerinnen wie Monika Koch-Ensermann auch geführt. Und dann ist ja der gleichzeitige Niedergang des FSV Frankfurt ist so gleichzeitig der Aufstieg des FFC Frankfurt, weil dann ja aus FFC Frankfurt die SGP wurde. Das hängt ja alles auch so ein bisschen zusammen und es ist schon auch so ein kleiner Stich. Und das heißt, ich habe jetzt nichts gegen die Eintracht-Frauen. Ich bin, wie gesagt, auch häufiger da und ich bin auch mit Fans von denen befreundet. Aber es ist mir egal, ob die jetzt, also ja, es ist nicht emotional, also es ist nicht wie beim FSV Frankfurt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Was Eintracht und FSV verbindet, ist aber ja zum Beispiel das Thema, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, ja, und dass man das ernst nimmt. Und da stehst du ja auch dafür, für die Aufarbeitung, für das Geschichtsprojekt. Da wart ihr ja zu Gast in der Kirchengemeinde oben in Bornheim. Das war toll, fand ich klasse, klasse Idee. Und in dem kleinen Museum war ja sozusagen der Auftakt für das Ganze schon im vergangenen Jahr. Was ist dein Interesse eigentlich für Geschichte? Woher kommt das? Also ich meine, das ist ja viel Arbeit auch, hast du ja gerade schon angedeutet.
Okay, woher kommt mein Geschichte? Also ich weiß es nicht so genau. Ja, ja. Also ich mache das, glaube ich, einfach schon immer. Wenn mich Sachen interessieren, will ich die Geschichte kennen. Ich glaube, ein Stück weit, weil Geschichte halt immer was ist, aus dem wir lernen können, weil wir unsere Geschichte können, kommen, wissen wir, woher wir können, können vielleicht auch irgendwie sagen, naja, da wollen wir vielleicht auch nicht mehr hin.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so ein Stück von Identifikation. Also so sich durch das Buch intensiv mit der Geschichte des FSV Frankfurt auseinanderzusetzen, dann die Nachfahren von David Rothschild zu finden, dem ehemaligen Präsidenten, die dann auch wirklich kennenzulernen, dann, da waren wir ja auch alle bei der Stolpersteinverlegung, so dass das eine reale Auswirkung hat aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Mhm. Das war ein krasser Moment so. Also es war auch ein sehr bewegender Moment oder auch in der Ausstellung dann.
Da merkt man, wofür man das macht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also ich glaube, es ist grundsätzliche Neugier und irgendwie ein Auseinandersetzen mit, wo bewege ich mich eigentlich, was ist eigentlich die Tradition in dessen, was ich mich bewege, wer sind die Menschen. Das ist, glaube ich, das, was ich wichtig finde. Und jetzt auch in der Ausstellung. Wir sind in beiden Ausstellungen, haben wir ganz viele Besucherinnen gehabt, die uns angesprochen haben mit hier übrigens mein Papa oder mein Onkel oder keine Ahnung was. Oder ich habe selbst beim FSV gespielt. Also wir haben jetzt bei der 125 Jahre Ausstellung war, jetzt weiß ich leider ihren Namen nicht mehr, aber die Nachfahrin von dem Torhüter vom Spiel 1925 da. Mhm. Und jetzt haben wir bei ihr in der Wohnung gesessen, dann hat sie uns ein Bild geschenkt, hat die Geschichte aufgeschrieben, hat uns ganz viel auch über das alte Bornheim in den 50ern erzählt und hat dann auch gesagt, wie schön es für sie ist, dass sie die Geschichte von ihrem also Ziehvater nochmal erzählen konnte. Das war auch was sehr, sehr Schönes, weil man einfach auch gemerkt hat, dass es schön ist, wenn man Menschen den Raum geben kann, ihre Geschichte zu erzählen. Auch die Waltraud Todt-Rüdiger, die ja mit auf dem Podium in der Kirche zur deutschen Meisterschaft war, dass sie jetzt zum Beispiel die Uhr von der deutschen Meisterschaft, die ist jetzt, die geht jetzt ans Historische Museum und wird damit offiziell Teil der Frankfurter Stadtgeschichte. Das sind so, ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die sehr, sehr positiv sind und wo die Geschichtsarbeit auch direkt so eine krasse Auswirkung hat, dass man sehr motiviert ist, da weiterzumachen, weil es einfach schöne Erlebnisse sind.
Wird das denn im Verein auch wahrgenommen, also in der Vereinsspitze und aber auch bei den anderen Fans, die in der Kurve stehen, kriegen die das mit oder wer kriegt das mit? Also wer interessiert sich dafür?
Also in der Kurve definitiv wird das wahrgenommen. Mhm. Also das ist, wir hatten bei der letzten Ausstellung in der Kirche, hatten wir auch einfach über 300 Leute da. Also das war ja einfach nicht wahr. Also es war nicht wenig. Und da merkt man auch einfach, da wird man dann drauf angesprochen. Wir haben das Trikot, also wir haben so ein historisches Trikot entworfen. Das tragen auch alle. Das ist auch wirklich schön, das zu sehen. Also deswegen denke ich, das wird wahrgenommen. Und der Eugen Emmerling aus dem Verwaltungsrat ist zum Beispiel auch sehr geschichtsbegeistert. Der hat in der Kirche ja die Ausstellung mit eröffnet. Und von unserer ersten Ausstellung hängen jetzt sechs Plakate unten. Also das heißt, es wird definitiv wahrgenommen und es wird jetzt nicht unbedingt so sehr unterstützt, wie wir uns das manchmal wünschen würden, aber es wird auf jeden Fall wahrgenommen und es wird jetzt auch quasi weitergetragen. So würde ich das sagen.
Mhm. Ja. Ja, super. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Das kann ja nur beispielhaft sein und ist ja anderen Vereinen auch zu wünschen, dass sie solche Wege gehen und dass sie versuchen, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und eben auch eine tolle Fanarbeit zu machen. Also herzlichen Dank.
Gerne.
Das war der Podcast Fußballgott. Ein Podcast des Zentrums Ökumene in Frankfurt am Main. Weitere Infos auf www.zentrum-ökumene.de. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts.